Reisen.
Ja, mit Heike Sikoni. Alaaf möchte man fast sagen, denn es ist die Hochzeit der Session, der Straßenkarneval. Der ist in vollem Gange. Und wie sieht der Karneval hier im Rheinland aus? Strößchen, Bützchen, Kamelle und Kostüme. Wir können Karneval. Dahinter stehen für den Rheinländer mindestens 3 Ausrufezeichen. Aber auch andere können Karneval. Und davon werden wir Ihnen heute erzählen. Auf den Kanaren hat sich zum Beispiel eine regelrechte Karnevalkultur entwickelt. Jede Insel hat da fast eine eigene Art, Karneval zu feiern. Auf La Palma, da ist der Karneval zum Beispiel nicht bunt, sondern weiß. Welche Lieder singt man woanders an Karneval? Gibt es irgendwo einen richtigen Zug mit Wagen? Gibt es Wurfmaterial? Und auf was für Tollitäten muss man sich da einstellen? All das werden wir heute quasi mit unserem Reisekarnevalspräsidenten klären, der seit Jahren auf den Spuren der Jecken durch Europa reist. Wer macht denn sowas? Fragen Sie sich vielleicht. Udo Hafke heißt er, und gleich wird er uns erzählen, warum. Andere Länder, andere Sitten heißt ein Sprichwort. Das gilt auch oft für den Karneval, aber nicht für das Land, in das wir sie jetzt mitnehmen, nach Namibia. Das hieß mal Deutsch-Südwest und war eine deutsche Kolonie. Es sind jede Menge deutschstämmige Menschen dort geblieben, und vor fast 70 Jahren, da haben einige von denen angefangen, sich eine Narrenkappe aufzusetzen. Simone Morawitz hat sich das mal angeguckt.
Guten Abend, liebes Narrenvolk, Freunde des Vika.
Mit Narrenkappe und rotem Frack steht Vika-Präsident Jörg Finkeldey auf der Bühne. Hinter ihm hat auf einer kleinen Empore der Elferrat Platz genommen. Links neben ihm steht die Prinzengarde mit rot-weißem Gardekostüm und Dreispitz. Auf der rechten Seite sitzen die Vikafoniker, die 16-köpfige hauseigene Karnevalsband. Der deutsche Büttenabend ist bis zum letzten Platz ausverkauft. Nur die tropischen Temperaturen verraten, dass man sich mehrere tausend Kilometer entfernt von den deutschen Karnevalshochburgen befindet.
Letztendlich ist das genau das, dem wir nachstreben, nämlich dieser Karnevalsidee aus Deutschland, die ja inzwischen seit 58 Jahren hier auch gefeiert wird, genauso am Leben zu halten, wie sie mal gedacht ist oder war.
Und dabei orientieren sich die Windhoeker Jecken ganz stark an der Mainzer Fastnacht und am Kölner Karneval, erklärt der Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft, Günther Langmark.
Wir haben uns halt angehängt an den kölschen Brauch. Und ja, in Namibia kann man sagen, dass wir den Kölner Brauch so weit wie möglich pflegen. Es gibt natürlich hier und da eine Abweichung, wann wir Karneval machen oder nicht. Aber wir versuchen ganz fest den Karnevalsbrauch, also den kölschen Brauch, festzuhalten.
Angelehnt an den rheinischen Karneval bleibt auch der Windhoeker Karneval eine Tradition der Deutsch-Namibier. Schwarze Namibier findet man beim deutschen Büttenabend nicht. Sie besuchen höchstens den internationalen Karnevalsabend.
Schön, dass ihr gekommen seid, und das ist wunderbar. Und darauf nochmal ein dreifach kräftiges Wie! Wie! Wie!
Dreimal kräftig wie Karstadt, Alaaf und Hellau. Das steht für Windhoeker Karneval, und der ist ganz stark mit dem Namen Finkeldey verknüpft. Vika-Präsident Jörg Finkeldey ist ein Nachkomme von Finko Finkeldey. Er hat gemeinsam mit seinem Freund Fritz Kaufmann den Karneval nach Namibia gebracht. 1952 war das. Und der Vika-Präsident erinnert sich noch gut an die Geschichten seines Vaters.
Ich weiß, dass es in ganz kleinem Rahmen damals in einem kleinen Hotel anfing. Aber es war Karneval. Es gab Büttenreden, es gab ein Prinzenpaar, es gab einen Präsidenten und einen kleinen Elferrat, und mit dem hat man Karneval gefeiert. Das kenne ich aus Bildern meiner Eltern, die wir immer wieder wälzen, Schwarz-Weiß-Bilder, die wir heutzutage unseren Kindern zeigen, um ihnen das ein bisschen nahe zu bringen, was damals hier gelaufen sein muss.
Was damals klein angefangen hat, wird heute in ganz Namibia gefeiert. Nicht nur in Windhoek, auch an der Westküste gibt es Karnevalssitzungen. In Swakopmund und Lüderitz, genauso aber in Tsumeb und Otjiwarongo. Und längst beschränken sich die Narren nicht mehr nur auf den Büttenabend. In Windhoek gibt es auch ganz traditionell den Karnevalsumzug. Keine Musikkapellen, dafür dröhnt aus den Boxen Partymusik, die allerdings nur wenig mit den rheinischen Karnevalstraditionen zu tun hat. Auf dem Wagen des Vika-Festkomitees dann aber ein bekanntes Gesicht. Marie-Louise Nikota, Sängerin aus Köln. Vor 21 Jahren hat sie schon mit den Roten Funken am Windhoeker Karneval teilgenommen. Mit dem Kölner Karneval will sie ihn aber trotzdem nicht vergleichen.
Das kann man nicht vergleichen mit Köln oder was, aber die machen sich sehr viel Mühe, sehr urig. Und wenn man das ja überlegt, wie die nach Kamellen sich bemühen und schnappen, da bei uns hebt ja kein Mensch mehr auf. Ne?
Vor allem schwarze Namibier stehen am Straßenrand, um die Bonbons aufzuheben. Auch in Namibia würde wohl sonst keiner danach greifen. Karneval unter Palmen bei knapp 30 Grad und Sonnenschein. Das hat nicht nur Marie-Louise Nikota auf die andere Seite der Welthalbkugel gelockt. Vika-Präsident Jörg Finkeldey hat schon mit vielen Kölner Karnevalsgrößen die fünfte Jahreszeit gefeiert.
Ich kann mich genau erinnern an Besuche wie Willy Millerich, Claire Schlichting, das Colonia-Duett, die Räuber, das Kölner Dreigestirn. Die Roten Funken, etc., etc.
Deutsche Unterstützung im Windhoeker Karneval. Aber es ist mehr als das. Ein Austausch. Deutsche Karnevalsvereine kommen nach Namibia und Jecke Namibia fliegen nach Deutschland. Und trotzdem hat der Windhoeker Karneval sein ganz eigenes Flair und seine eigene Musik.
Dankeschön, ihr wart ein tolles Publikum. Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, jetzt wissen wir auch, wie der Karneval in Namibia ist. Und wir machen gleich wieder einen Riesensprung, denn die nächste Karnevalsregion, in die wir reisen, ist wieder eine Insel. Sie liegt im Mittelmeer und heißt Malta. Ja, mit Heike Sikoni, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Malta höre, dann kommt mir immer gleich in den Sinn Malta 12 Points, genau, der Eurovision Song Contest. Ob Malta auch 12 Points für den Karneval verdient hat, darüber reden wir gleich weiter hier in Domradio Reisen. Auf unserer nächsten Station, auf unserer Domradio-Reise mit Udo Hafke zu den Jecken der Welt, da sind wir jetzt auf Malta unterwegs und da gibt es was, das ist nicht selbstverständlich, Udo Hafke, da gibt es nämlich einen Zug, einen richtigen Zug mit Wagen.
Ja, es gibt sogar mehrere Züge. Also auf Malta selber, in der Hauptstadt Valletta, zieht der König Karneval auf seinem Wagen vorne an und die Wagen ziehen dann durch die wirklich engen Gassen von Valletta. Wer Valletta kennt, weiß, dass das so schachbrettartig angelegt ist. Das heißt, die haben da zum Teil richtig, richtig Probleme, um die Kurven dann halt zu kommen. Und der Umzug ist auch eine unheimlich bunte Geschichte und eine Sache, die sehr viel Pappmaché und sehr viel Farbe und unheimlich viel Spaß dabei. Und der Karneval von Malta ist ganz besonders für die Kinder eigentlich gedacht, weil die haben den größten Spaß eigentlich bei diesen Geschichten. Die haben eigene Tanzgruppen, die da unterwegs sind mit den wildesten Kostümen. Und zum Abschluss des Zuges trifft man sich auf einem großen Platz. Und da werden dann nochmal Tanzvorführungen vor Zuschauern gehalten. Und da ist immer ein Riesenbohai dabei.
Aber wie sehen denn die Züge aus? Sind die einfach nur, oder die Wagen, sind das nur so bunte Wagen? Oder haben die auch mal ein Thema, ein Motto? Sind die auch schon mal politisch?
Jein. Sie dürfen seit 1945 dürfen sie nicht inlandspolitisch sein. Das heißt, es ist mal verboten worden, politische Themen da aufzugreifen, weil die Staatsführung, die hatte halt Angst, dass sie da zu sehr irgendwie untergraben werden würde. Was man machen darf, ist halt die internationale Politik aufs Korn zu nehmen. Und man geht auch so weit, dass man so ein bisschen unterschwellig dann auch die eigene Heimat wieder aufs Korn nimmt, wie das halt überall auch der Fall ist. Der Karneval auf Malta hat auch eine sehr, sehr lange Tradition. Der ist schon von den Ritterorden ursprünglich eingeführt worden, die, so sagt man auch, diese Geschichte mit den Masken eingeführt haben, weil die Ritter haben halt ziemlich ausgiebig Karneval damals gefeiert, da im 1500 so um die Zeit herum. Die Großmeister fanden das nicht so gut und haben den Rittern gesagt, nee Jungs, also ihr sollt ja nicht so ausgiebig feiern. Und dann haben die Ritter sich gedacht, wir wollen aber, und sind dann halt mit Masken zum Karneval gegangen und haben dann lustig weitergefeiert. So ist das wohl mit der Tradition des Maskentragens losgegangen. Halt.
Und das heißt ja, eigentlich war das auch eher so ein Oberschichtenkarneval und nicht der Karneval von unten
schon,
am Anfang.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so gewesen, ja.
Und da gibt es aber auch noch, das habe ich in einem Ihrer Artikel gelesen, so einen ganz anderen Karneval, so einen dunklen.
Ja, das ist der sogenannte stille Karneval, obwohl er sehr lautstark ist. Der findet auf der Nachbarinsel Gozo statt. Gozo ist die kleine grüne Insel von Malta. Und Da findet ein Umzug statt, der durch Nadur geht. Das ist eine von den kleineren Ortschaften da, wo die Leute mit Helmen, mit Lederjacken, mit Schubkarren, mit Autowracks durch die Straßen ziehen, dabei einen Lärm machen mit Hupen und ziemlich schrill geht das alles ab. Wie gesagt, es ist der stille Karneval, aber das ist eine sehr, sehr, sehr eigentümliche Veranstaltung und eine sehr eigentümliche Stimmung dann auch, die darüber kommt. Weil
wie denn, auch ein bisschen bedrohlich?
Ja, schon. Es hat schon, so ein bisschen ängstlich ist man da schon, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was auf einen dazukommt. Wenn man denkt, oh, ich gehe jetzt zum Karnevalszug, dann macht man erstmal große Augen, wenn man das sieht, was da abgeht und wie die Leute sich da benehmen. Aber es geht letztlich alles sehr friedlich ab. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie Aggression oder so ausstrahlen würden. Es ist einfach, man erwartet das nicht. Ne? Man erwartet schöne bunte Wagen, die schön gestaltet sind. Man erwartet schöne Kostüme und nette Leute. Und man erlebt eigentlich genau das Gegenteil davon. Ne? Das ist was Besonderes auf jeden
Fall. Und wenn Rheinländer irgendwo zum Karneval fährt, erwartet der auch Lieder? Haben die Lieder?
Nee, da gibt es das nicht. Es gibt auf Malta, die sind mehr so mit internationalen Disco-Geschichten unterwegs, sage ich jetzt mal. Aber ein eigenes Liedgut gibt es in dem Sinne nicht. Also weder auf Malta noch auf Koso.
Aber wir machen gleich wieder einen Sprung und fahren nach Spanien. Und da gibt es eine Region, die haben sehr viele Lieder. Karneval und Singen, das gehört im Rheinland untrennbar zusammen. In Köln bedeutet das ja immer, dass der Dom, der Rhein, die Mädchen, die Bütze besungen werden. Aber was singt man denn woanders? Und da nimmt uns Udo Hafke jetzt mal mit ins spanische Cadiz. Auf was muss ich mich denn da musikalisch vorbereiten?
Ja, das ist sehr beeindruckend. In Cadiz ist es so, da gibt es den Karneval der Chöre. Das heißt, da sind Musikgruppen unterwegs, zum Teil zu Fuß, die meisten auf Wagen, die eigene Lieder singen, die sich inhaltlich mit meistens kritischen Geschichten zur Politik oder zum Land oder zur Region auseinandersetzen. Und das ist wirklich erstaunlich. Also Cadiz ist ja eine der ältesten Städte der Welt und man hat sehr viele enge Gassen, wo die Häuser sind drei- und viergeschossig und manchmal geht man da durch so eine Gasse und hört dann so am Ende von der Gasse so einen sonoren Bass irgendwo aus der Ecke. Das ist eine ganz besondere Stimmung, die man da erleben kann. Und wenn die sich alle dann gesammelt haben, wird dann Umzug gemacht mit diesen Wagen, wo die Chöre drauf sind und die halten alle 5 Meter an und singen dann und das Publikum singt mit. Es ist halt eine riesen Musikparty, die da stattfindet. Und es sind auch tatsächlich überwiegend eigene Lieder, die da gesungen werden. Also die machen sich sehr, sehr viel Arbeit, um da ein interessantes Thema rauszumachen. Also die Chöre bestehen zum Teil bis zu 40, 50 Leuten sind dabei. Kinder, Erwachsene, alles Mögliche. Und die tragen auch alle die gleichen Kostüme und ja, wie gesagt, dann wird da gesungen und Publikum singt dann meistens mit, weil die dann verstehen, worum es geht. Für einen Außenstehenden, wer kein Spanisch kann, ist das ein bisschen schwierig, der kann da nicht viel zu sagen. Aber es ist wirklich ansteckend, weil die auch einen ganz guten Rhythmus im Blut haben und den nimmt man dann auch ganz gerne mit auf dann dabei.
Und wie sehen die Leute aus, die dann an der Straße stehen? Sind die denn auch irgendwie verkleidet?
Ansatzweise. Also man kann sich so ein Papphütchen aufsetzen oder so. Es gibt da schon ein bisschen Kostümierung, aber lange nicht so, wie das hier bei uns ist. Also das ist wesentlich weniger stark verbreitet. Was es da gibt, sind halt die Fußgruppen. Das sind so wilde Chöre dann, die sich so als irgendwo in so eine Nische dann stellen und singen und die Leute halt unterhalten. Aber so mit Kostüme des Publikums eigentlich eher nicht.
Also sind dann auch alle Chöre gleichwertig oder gibt es dann auch so eine Art Prinzchor oder so, der besonders ist?
Nee, die sind tatsächlich alle gleichwertig. Also da gibt es keinen, der besonders heraussticht, der da seine Königin oder sowas hätte. Also das unterscheidet sich dann schon sehr stark von dem, was auf den Inseln beispielsweise gemacht wird oder was bei anderen Umzügen halt stattfindet, wo man dann eben so eine Königin hat und weiß, da kommt jetzt der Prinz Karneval oder so. Das gibt's da nicht. Also die sind wirklich alle gleichwertig.
Und sind das nur die Stimmen oder werden die unterstützt von Instrumenten?
Es sind in erster Linie tatsächlich die Stimmen. Es ein bisschen Gitarre, ein bisschen Mandoline ist dabei, aber es sind fast alles A cappella-Geschichten, die da ablaufen. Und das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Da kriegt man eine Gänsehaut, je nachdem, wenn die ganzen Chöre dann da.
Ja,
beschallen.
Ja, das ist heftig. Und wie gesagt, gerade wenn man in so schmalen Gassen ist, wo die Akustik ja doch besonders ist, man fühlt sich wie in einer Freiluftoper, einer großen. Ne? Das ist wirklich klasse. Oder Operette, vielleicht mehr als Oper.
Karneval mit den Chören von Cadiz. Udo Hafke hat uns davon erzählt und in der nächsten Stunde, da wird er uns weiter auf den Spuren der Jecken begleiten. Wir haben auf unserer Domradioreise durch die europäische Karnevalswelt ja schon viel darüber gehört, wie man in wärmeren Gegenden feiert. Jetzt geht's dahin, wo es unter Umständen doch recht kalt ist, in die Alpen. Udo Hafke, wo muss ich denn hin, wenn ich so einen richtig außergewöhnlichen Karneval erleben will?
Ja, also Österreich, Tirol ist eine Hochburg für traditionelle Karnevalsfestivitäten. Da gibt es halt große Traditionen, was so Maskenschnitzerei und solche Geschichten angeht. Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen, die aufgrund des Aufwandes, der da betrieben wird, dann auch nicht jedes Jahr stattfinden, sondern es gibt einen Umzug, der nur alle 4 Jahre stattfindet beispielsweise.
Och, was ist denn da so besonders dran?
Es sind die Masken, die sind zum Teil dann 200 Jahre alt. Das sind holzgeschnitzte Masken und man möchte die halt nicht so intensiv draußen herumtragen, wie es notwendig wäre, wenn man es jedes Jahr machen würde. Man macht sich das dann etwas spezieller und etwas besonderer. In Imst ist beispielsweise so ein, das nennt sich Schemenlauf, da ist es beispielsweise so, wo diese Masken dann ausgeführt werden, an diesem einen Tag nur dann und für 4 Jahre sind die dann, verschwinden die meisten Masken dann wieder im Museum und da kann man sie sich dann angucken, aber der Umzug selber ist natürlich dann auch sehenswert, ja.
Gibt es denn in den Alpen eigentlich auch irgendwo mal Karneval, wo man mal Kamelle oder irgendwas schmeißt?
Nee, also ich habe noch nicht wirklich was erlebt. Also ich denke, je weiter man nach Süden kommt, desto weniger wird sowas gemacht. Ich habe es mal in Belgien erlebt, wo man mit Apfelsinen wirft, um den Sommer wieder herzubitten. Nee, das gibt es eigentlich in der Form nicht. Also da wird mit Masken und mit großen Kuhglocken versucht, dem Winter halt den Garaus zu machen und die wärmere Zeit wieder hervorzuzaubern. Halt.
Und wenn man das mal vergleicht mit den wärmeren Gegenden, ist das so ein bisschen düsterer, der Karneval in den Alpen?
Nee, kann man nicht sagen. Die Temperatur macht da überhaupt nichts aus. Es ist halt, es steckt ein bisschen eine andere Tradition dahinter, eben weil man sich mit diesen Masken halt auseinandersetzt und mit diesen Figuren, die da immer wieder dargestellt werden, die bestimmte Bedeutungen haben für die regionale Kultur und für die Heimat da, von Tuxern über Fügner bis, das würde jetzt zu weit führen, die alle aufzuzählen.
Gibt es so eine zentrale Figur, ein Beispiel?
Die Scheller sind vielleicht die zentralen Figuren. Das sind Leute, die wirklich immens schwere Glocken vor sich hertragen und durch einen speziellen Gehrhythmus diese Glocken auch zum Schlagen bringen. Das ist ein Riesenlärm. Ich glaube, eine körperlich ziemlich heftige Veranstaltung. Aber das ist so eine zentrale Figur, die bei den verschiedenen Veranstaltungen immer wieder auftaucht in der einen oder anderen Form halt. Eine Geschichte ist vielleicht ganz witzig, die in diesem Jahr auch wieder stattfindet. Das ist das Wampelerreiten in Axams. Das ist in der Nähe von Innsbruck, wo die Wampeler, das sind halt Leute, die ausgestopft werden mit Stroh und dann halt einen ziemlich dicken Bauch und ziemlich dicken Rücken haben, ein bisschen aussehen wie so ein Schneeball. Und die gehen bei dem Umzug dann mit. Und wenn der Umzug vorbei ist, dann laufen die nochmal die Strecke ab und dann wird versucht, diese Wampler zu Fall zu bringen. Die Wampler symbolisieren eben auch den Winter und den Schnee. Und wenn man es schafft, die umzuschmeißen, was nicht so ganz einfach ist, weil die sehr zum Teil sehr kräftig sind, die Burschen, dann kann man darauf hoffen, dass der Winter bald schnell vorbei ist.
Schöne Geschichte. In den Alpen. Und vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, boah, die reden so viel von exotischen Karnevalsregionen. Was ist denn eigentlich mit Karneval in Venedig? Um den geht es gleich. Dafür müssen wir aber noch nicht mal nach Venedig fahren. Den gibt es auch woanders. Für viele ist der Karneval in Venedig ja besonders faszinierend. Kein Wunder, die Kanäle, der Markusplatz, die fantasievollen Masken. Wer Karneval à la Venedig erleben will, der muss aber gar nicht bis nach Venedig hin. Das kann man auch in Lothringen erleben, das sagt Udo Hafke. Wohin muss ich denn da genau?
Das geht nach Remiremont. Das liegt ja, so ungefähr 60 Kilometer südlich von Nancy. Da gibt es einen venezianischen Karneval, der sehr, sehr speziell und sehr besonders ist. Der ist aber eine relativ junge Geschichte noch. Den gibt es erst seit 1995. Da hat sich nämlich mal jemand auch Gedanken gemacht und wollte die Region, die touristisch jetzt nicht unbedingt an vorderster Front steht, mal ein bisschen pushen und hat sich gedacht, ich finde den Karneval in Venedig so toll, wir machen hier selber was. Und was die daraus gezaubert haben, ist wirklich phänomenal. Also hätte man einen Kanal, dann könnte man denken, ja, das ist wie in Venedig. Die Masken sind fantastisch, das Benehmen der Leute, es ist toll. Es ist ein riesen Catwalk, der da über 2-3 Tage in dem Ort stattfindet, wo Figuren posieren und sich in Szene setzen. Und spannenderweise eben wird dabei nicht gesprochen. Es ist halt so eine sehr, sehr stille Geschichte eigentlich. Aber total faszinierend, weil das, was die sich an Masken und Kostümen einfallen lassen, das ist einfach bombastisch. Leider kann man das im Radio hier nicht so gut rüberbringen.
Aber sehen die auch aus dann wie in Venedig, so ja, barocke ja, Kostüme?
Ja. Es ist wirklich die ganze Opulenz, die man aus Venedig kennt, die ist in Remiremont auch zu sehen. Weniger die Figuren mit den langen Nasen, die man so aus den düsteren Ecken von Venedig kennt. Aber diese eindrucksvollen, fantastischen Kleider mit Farben, mit Strass, mit Gold und allem Möglichen, die sieht man da auch. Und das Faszinierende für mich natürlich wieder als Fotografen ist tatsächlich, dass die wirklich posen, bis man das gute Foto dann auch wirklich drin hat. Das ist einfach fantastisch.
Aber jetzt nur noch mal zum Verständnis, Wasser gibt es da keins, also die Kulisse ist schon anders.
Die Kulisse ist anders, man baut da mal so einen kleinen Rialto auf, im Mini-Format, um das so ein bisschen als Reminiszenz an Venedig darzustellen. Aber sonst ist das im Grunde nicht vergleichbar.
Und das ist auch kein so ein richtiger Mitmach-Karneval, sondern einer nur so zum stillen Bewundern.
Das ist einer zum Angucken, ja. Es gibt natürlich so ein paar Sops und ein paar Stände, wo man sich dann auch so eine Maske, die man sich da vors Gesicht halten kann, die man sich da besorgen kann oder so eine Augenklappe oder was weiß ich. Aber es ist zum Zugucken und zum Staunen. Ganz, ganz spannend ist es auch, die machen das dann abends auch einmal, wo das dann halt mit farblich illuminiert ist. Dann gibt es so einen langen Laufsteg vor der Kirche und vom Rathaus und dann promenieren die da in der Dämmerung und es ist einfach ein Farbeninferno, wirklich toll.
Da merkt man, dass ein Fotograf schwärmt.
Jo.
So, wir sind gleich hier nach diesem Karneval in Lothringen unterwegs in einer Region, die kommt vielen Rheinländern auch ziemlich exotisch vor. Wir gucken nämlich, wie der Westfale so feiert. Wir sind ja heute in Europa unterwegs und gucken uns an, wie auf Spanisch, auf Maltekisch, auf Tirolerisch Karneval gefeiert wird. Aber manchmal muss man gar nicht so weit wegfahren, nur damit man mal eine andere Karnevalsatmosphäre schnuppern kann, ins Westfalenland zum Beispiel. Und deshalb nimmt uns Verena Tröster mal dahin mit.
Der westfälische Klassiker, Rosenmontagszug in Münster. Höhepunkt des Münsteraner Karnevals ist der traditionelle Rosenmontagszug, der um 12.11 Uhr am Schlossplatz startet und sich von dort aus durch die malerische Altstadt schlängelt, vorbei am historischen Rathaus über die Pflastersteine des Prinzipalmarktes. Mit mehr als 100 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen aus dem Münsterland, den Niederlanden und der Stadt selbst ist Münsters Rosenmontagszug einer der größten in Westfalen. Buntes Highlight sind in jedem Jahr die vielfarbigen, fantasievollen Wagen und Fußgruppen aus dem niederländischen Lossa. Die historische Stadtkulisse gibt dem Zug ein ganz besonderes Flair und so säumen jährlich Tausende von Menschen ihren Weg. Der älteste in Westfalen, Karneval in Delbrück. Die Jecken in Delbrück-Mitte blicken stolz auf ihre Eintracht von 1832, also dem ältesten Narrenverein im Bund Westfälischer Karneval. Alle sind von dem Bacillus infiziert, denn inzwischen hat jeder Stadtteil einen eigenen Verein. In den Prunksitzungen lassen es die Narren so richtig krachen. Neben dem Kinderumzug am Sonntag, dem 15. Februar, gehört der Rosenmontagsumzug zu den Delbrücker Höhepunkten. Rasenmäher-Trecker-Umzug im Sauerland. Auf dem Rasenmäher-Trecker-Umzug in Eslohe-Reiste ist alles erlaubt. Hier kann jeder ohne Anmeldung mitmachen. Erlaubt sind Rasenmäher-Trecker oder ähnliche Zugmaschinen, die eine Breite von 1,20 Meter nicht überschreiten.
Paderborn ruft Hasi Palau. Dokumente aus dem Paderborner Stadtarchiv belegen, dass dort schon im Jahr 1567 ein Karnevalsumzug stattgefunden hat. Höhepunkt der tollen Tage in Paderborn ist die Karnevalsparade am Rosenmontag, wenn die Paderborner Narren mit vielen bunten Fußgruppen und Wagen unter Führung des Mümmelprinzenpaares mit donnerndem Hasi Palau durch die Paderborner Innenstadt ziehen.
So, jetzt wissen wir auch, wie es bei den Westfalen an Karneval zugeht. Und wer jemals ausufernd Karneval gefeiert hat, der weiß, danach tut Ausschlafen gut, ein Spaziergang an der frischen Luft gut. Und deshalb hat Udo Hafke gleich noch einen besonderen Service für uns. Er stellt uns hier in der Region im Bergischen Land ein paar Wanderungen für Langschläfer vor. Tanzen, singen, schunkeln, all das gehört zum rheinischen Karneval und da wird es auch schon mal später, aber ich sag mal, die wenigsten von uns, die halten das von Donnerstag bis Aschermittwoch durch, da braucht man mal eine Verschnaufpause, beziehungsweise es gibt ja auch noch die, die gar kein Karneval feiern und lieber dem Trubel gleich entfliehen wollen. Und für beide Gruppen hat unser Karnevalsexperte heute im Domradio Udo Haf hier noch ein paar Tipps, nämlich Wanderungen für Langschläfer, das heißt, ich kann lange schlafen und dann losfahren und es lohnt sich trotzdem noch?
Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. Die Touren sind halt alle so angelegt, dass sie nicht länger als maximal 4 bis 5 Stunden dauern. Das heißt, man kann problemlos erst mittags losgehen und alle Touren auch sehr gemütlich gehen. Die sind wenig anstrengend, mit ein paar Ausnahmen, ja. Aber es ist im Großen und Ganzen eine sehr schöne Geschichte, um ein bisschen frische Luft zu atmen und sich den Karnevalsdunst ein bisschen aus dem Kopf pusten zu lassen.
Und wenn man durch das Buch blättert, dann sieht man immer, da ist immer die Verbindung von Natur und Kultur. Ich war ganz erstaunt, dass man zum Beispiel auch bei einem Champignonzüchter im Bergischen Land vorbeikommt.
Das ist so, ja. Wenn man so eine eigene Heimat erwandert, findet man so viele schöne kleine Geschichten, von denen man vorher gar nichts wusste. Man muss einfach nur mit offenen Augen da durchgehen und dann findet und sieht man sowas dann auch. Ne? Also wie den Bierbrauer da am Bierweg in Wiel beispielsweise.
Die sind alle im Bergischen Land, die Touren. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wir können die gar nicht alle jetzt beschreiben. Vielleicht greifen wir einfach mal eine raus, die so besonders typisch ist.
Ja, also eine Tour wäre beispielsweise der Grafen- und Mönchsweg in Odenthal. Das führt um den Altenberger Dom rum. Der führt so ein bisschen zurück in die Gründungszeit des Bergischen Landes eigentlich, weil schräg gegenüber von dem Platz, wo der Altenberger Dom steht, haben die Grafen von Berg damals ihre erste Burg gebaut und ihren ersten Stammsitz gebaut. Der hat allerdings nicht so lange gehalten und tatsächlich, wenn man da längs läuft, man sieht fast nichts mehr davon. Das ist halt mehr oder weniger nur noch ein Bodendenkmal. Aber es ist halt eine historisch bedeutsame Stätte da. Abgesehen davon, dass der Altenberger Dom ja auch seine Eigenheiten hat, da er ökumenisch ist, schon seit über einem Jahrhundert.
Und auf wen kann ich dann da so treffen, wenn ich diese Wanderung mache um den Altenberger Dom rum?
Ja, da gibt es was recht Skurriles und was recht Eindrucksvolles. Wir haben ja dadurch, dass im Bergischen Land sehr viel Wasser ist, gibt es auch sehr viele Mühlen. Und an einer Mühle, die mittlerweile nicht mehr als Mühle fungiert, aber die Mühlenhäuser sind noch da, die alten Fachwerkhäuser stehen da noch. Da gibt es ein kleines Mühlenmuseum und da ist ein älterer Herr, seit ewigen Zeiten schon Mühlenmodelle baut. Von kleinen Windmühlen über Wassermühlen bis zu asiatischen Mühlenkonstruktionen mit einer Akribie und Liebe. Das ist wirklich fantastisch und wenn man da vorbeigeht und man sieht ihn zufällig da in seinem kleinen Museum, er ist immer zu einem Quetschchen bereit, also man kann immer mit ihm ein bisschen plaudern und er erzählt auch gerne dann über seine einzelnen Meisterwerke da. Also es ist so ein bisschen improvisiert, die ganze Geschichte bei ihm, aber einfach schön, das zu sehen.
Und wenn ich dann nach diesen ganzen Begegnungen und Wanderungen Hunger kriege, da fällt mir natürlich als erstes die bergische Waffel ein oder kriege ich auch was anderes zu essen?
Ja, die bergische Kaffeetafel ist natürlich schon so das Highlight, wenn man da unterwegs ist und es gibt natürlich auch jede Menge andere Geschichten, aber so eine richtige bergische Kaffeetafel mit der Dröppelminna in der Mitte, das ist schon
Dröppelminna ist eine Kaffeekanne, oder?
Das ist eine Kaffeekanne, ja.
Ja, da hat uns jetzt Udo Hafke Appetit gemacht auf Wanderungen, auf Begegnungen und auch auf eine bergische Waffel. Wanderungen für Langschläfer, Bergisches Land, so heißt das Buch. Erschienen ist es im J. Berg Verlag und es kostet 14,99 Euro. Ja, Udo Hafke, vielen Dank für den Besuch. Da haben wir jede Menge über Karneval gelernt und einen Karneval-Erholungstipp haben wir auch noch bekommen. Infos kriegen Sie im Internet unter domradio.de. Da können Sie die Sendung auch nochmal als Podcast nachhören. Wir beiden sind jetzt raus. Ich kann Ihnen ja mal ein bisschen jetzt den Kölner Karneval zeigen. Alaaf, sag ich mal, danke fürs Mitreisen. Alaaf, danke, dass Sie da waren.
Gerne, danke schön.
Und danke fürs Zuhören und Ihnen allen noch einen schönen Karneval, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut.